The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag und zwar Donnerstag, der 12. Februar.
Es leben Bonn, es leben Deutschland, es leben die deutsch-französische Freundschaft.
So herzlich und versöhnlich klang Frankreichs Präsident Charles de Gaulle. Das war 1962, als er über die junge Bundesrepublik sprach und über deren Kanzler Konrad Adenauer. Nach einer sehr, sehr langen Fehde wagten die beiden Völker endlich eine Annäherung, um nicht zu sagen die Aussöhnung. Und das Ganze gelang. 1963 wurde der deutsch-französische Freundschaftsvertrag geschlossen. Aussöhnung war perfekt. Und jetzt? Die Freundschaft ist nicht beendet, auf keinen Fall. Aber sie zeigt Risse, denn zwischen Friedrich Merz und Emmanuel Macron läuft es derzeit nicht rund. Die beiden haben ganz unterschiedliche Interessen. Beim Umgang mit Trump zum Beispiel, beim Thema europäische Schulden und auch in der Handelspolitik passt derzeit nichts zu nichts zwischen Frankreich und Deutschland. Heute treffen Merz und Macron aufeinander in Belgien. Auf Schloss Alden-Biesen versammeln sich nämlich die europäischen Staatschefs zu einem Sondergipfel. Aber Merz und Macron werden dabei sein und werden über europäische Einigkeit sprechen und kaum verheimlichen können, es knirscht. Besonders an drei Punkten, die allesamt sehr relevant sind. Der erste wäre, Macron will gemeinsame Schulden, also Eurobonds. Deutschland und die anderen oder zumindest viele andere wollen das nicht. In Davos hat Macron mehr öffentliche Investitionen und eine Phase des Reinvestierens, wie zu Covid-Zeiten, gefordert. Und um das alles zu finanzieren, hat er natürlich in seiner leeren Kasse kein Geld gefunden und möchte an den Kapitalmarkt Eurobonds, sagte er, sonst werde man international abgehängt.
Giorgia Meloni and myself, we have formulated a set of proposals we would like to see addressed.
Friedrich Merz sieht das komplett anders und er hat für seine Wirtschaftsvision eine neue Partnerin gefunden.
We propose an emergency break for bureaucracy, discontinuity for legislative work, a modernized EU budget putting competitiveness center stage.
Die deutsch-italienische Achse um Merz und Meloni fordert eine Bürokratienotbremse. Keine neuen Gesetze und auch kein EU-Budget auf Pump. Der Fokus ist klar für die beiden, Wettbewerbsfähigkeit steigern. Im Klartext eben nicht neue Schulden, mehr Wettbewerb, weniger Bürokratie. Merz und Meloni wollen eine Angebotspolitik, Macron eine schuldengetriebene Nachfragepolitik. Das könnte gegensätzlicher ehrlich gesagt nicht sein. Zweitens, neben den Eurobonds ist Macrons Motto auch in der Handelspolitik wenig marktwirtschaftlich. Er setzt auf Made in Europe. Er, der ehemalige Sozialist, ruft die Europäer zu Patriotismus auf. Patriotismus ist hier nur ein anderes Wort für Protektionismus. Chinesische Autos möchte er gern raushalten und deswegen mit großen Zöllen belegen. Mercosur, das Freihandelsabkommen, wollen die Franzosen auch nicht. Die Bauern sind dagegen. Meloni und Merz fürchten hier, dass die Investoren abgeschreckt und der Binnenmarkt geschwächt wird. Für eine Handelsnation wie Deutschland sind solche Protektionsideen ohnehin Gift. Merz kann gar nicht anders als Nein zu sagen. Etwas misslich für Merz allerdings auf dem Gipfel der Großindustrie gestern in Antwerpen. Da fanden die Ideen von Macron zu Made in Europe bei so manchem Unternehmer durchaus Gehör, wie mein Kollege Jonathan Packroff gehört hat, der vor Ort war.
Gestern gab es eine Art Vorgipfel zum heutigen EU-Gipfel, organisiert von der europäischen Industrie. Sowohl Macron als auch Merz stellten da ihre Vision nochmal vor. Macron, der seine Ideen durchaus verteidigt hatte, bekam auch sofort Rückendeckung aus dem Publikum. Als erstes meldete sich ausgerechnet eine Vertreterin von Siemens Energy zu Wort, denn auch Siemens Energy kämpft mit Konkurrenz aus China und würde gerne, dass öffentliche Förderung, zum Beispiel für Wasserstoff, nur noch für europäische Produkte gezahlt wird.
Und dann ist da noch die Uneinigkeit zwischen Macron und Merz über ihn hier.
I have many friends, many, many friends.
All of my friends, so many. Steve, I see over here.
Marco Rubio is a very, very good friend of mine.
Tom Brady's a friend of mine.
My friend Elton John.
Donald Trump hat, so sagte er selbst, viele Freunde. Der Mann im Élysée-Palast gehört jedenfalls nicht dazu. Er nannte Trump verrückt. Das findet der wiederum nicht besonders lustig. Merz und Meloni sind anders unterwegs in Sachen Trump. Sie, die Trump-Flüsterin, und Merz, der um die Abhängigkeit auch der deutschen Wirtschaft von den USA weiß. Verteidigung ist nochmal ein Thema, das ebenfalls dazu zwingt, so sieht es Merz, dass man miteinander klarkommt. Sein Programm heißt nicht Krawall, sondern Besonnenheit. Fazit: Deutschland-Frankreich. Keine einfache Freundschaft in diesen Tagen. Und dennoch, sie hält, sie muss halten. Aber halten heißt im Moment zwischen Deutschland und Frankreich eben auch aushalten. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wolfgang Ischinger ist Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, die am Wochenende die Politiker-Elite, aber auch viele Militärs und Wirtschaftsbosse aus der ganzen Welt zusammenbringt. Europa ermahnt er.
Wir sind als Europäer am Ground Zero.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt aus New York hat Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt. Und außerdem lernen wir heute Morgen, Musik ist längst eine eigene Vermögenskategorie, eine eigene Assetklasse, und Britney Spears hat ihr Portfolio neu sortiert. Under Destruction, also quasi auf Deutsch im Abbau begriffen. Die Zeichen stehen auf Abriss. Das ist der Tenor und der Titel des Reports der Münchner Sicherheitskonferenz zum Zustand unserer Welt. Donald Trump und seine Mann werden als Demolition Man, als Männer der Zerstörung bezeichnet. Die 123 Seiten warnen vor einer weltweiten Spirale des Misstrauens und vor einer Erosion der Rüstungskontrolle. Der Mann hinter diesem Szenario ist Wolfgang Ischinger, der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Mal wieder leitet er sie, muss man schon sagen, denn von 2008 bis 2022 war er der Chef. Und jetzt, nach dem Abgang von Christoph Heusgen und vor dem Antritt von Jens Stoltenberg, muss er noch mal ran. Die Stiftung der Münchner Sicherheitskonferenz hat er schließlich gegründet. Dieses große geostrategische Spektakel ist sein Baby. Wolfgang Ischinger ist eine schillernde Figur auf der diplomatischen Bühne. Eine Bilderbuchkarriere hat er hinter sich. Er war deutscher Botschafter in Washington, in London. Er war unter Außenminister Joschka Fischer Staatssekretär. Er arbeitete bei den Vereinten Nationen in New York. Er war Sonderbeauftragter des OSZE-Vorsitzenden in der Ukraine, schon im Jahr 2014. Und von 2008 bis 2022 war er eben der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Naja, und jetzt ist er es wieder. Seine Sicht auf die Welt zählt, und deswegen wollen wir doch mal hören heute Morgen, was er uns an diesem Wochenende, das vor uns liegt, in München zu bieten hat. Einen schönen guten Morgen, Wolfgang Ischinger.
Guten Morgen, lieber Steingart.
Der Security Report, den Sie zur Münchner Sicherheitskonferenz immer vorlegen, der klingt sehr apokalyptisch. Alles sei unter Zerstörung. Sie nennen Trump und das ganze Team Demolition Man und sprechen von einer Abrissbirnenpolitik, weil es um die internationalen Organisationen nicht so gut bestellt ist. Aber Herr Schinger, ist es wirklich so schlimm?
Ich finde, es ist ziemlich schlimm, und ich fühle mich aus zwei Gründen bestätigt. Schauen Sie mal an, was jetzt in den letzten, was weiß ich, 24 Stunden, 48 Stunden der französische Präsident gesagt hat. Er hat im Prinzip nichts anderes gesagt, als wir müssen für Europa, für die europäische Idee, den Notstand ausrufen. Wir sind unter Bedrohung, dass Europa sozusagen die Bodenhaftung verliert und bekämpft wird und möglicherweise erfolgreich bekämpft wird.
Von wem bekämpft wird? Von Putin ist klar, aber Sie haben das Gefühl offenbar, dass auch aus Amerika nicht nur freundschaftliche Grüße kommen.
Ja, natürlich, aber das ist genau der wichtige zweite Punkt. Wenn wir sagen, die internationale Ordnung ist under destruction, denken wir zunächst mal an den amerikanischen Außenminister Dean Acheson, der nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein Buch geschrieben hat mit dem schönen Titel Present at the Creation. Er hat beschrieben, wie unter amerikanischer Führung eine insbesondere Europa schützende internationale Ordnung aufgebaut worden ist. Und man kann Stand heute wirklich sagen, dass diese Ordnung bekämpft wird, schwere Schäden bereits erlitten hat. Und zwar insbesondere natürlich auch Vertrauensschäden. Das Vertrauen wird aber natürlich keineswegs nur durch die USA in Frage gestellt. Wir erleben doch jetzt in wenigen Tagen den Beginn des 5. Jahres eines massiven terroristischen russischen Angriffskriegs in Europa unter Verletzung sämtlicher Regeln, die seit der Schlussakte von Helsinki vor 50 Jahren mit übrigens der früheren Sowjetunion und der späteren russischen Föderation gemeinsam beschlossen worden sind. Das ist die Abrissbirne in Europa. Das ist Russland.
Aber wir wehren uns doch erfolgreich, Herr Ischinger, in Europa. Selbst als die Amerikaner sich zurückgezogen haben aus der Finanzierung, sind die anderen reingegangen, auch Deutschland. Das heißt, Putin hat kein leichtes Spiel und findet nicht unter diesem Druck, unter dem Druck auch der Abrissbirne Europa zueinander?
Ja, ich hoffe sehr, dass das so ist. Ich glaube aber, da muss noch sehr viel passieren. Im Augenblick sehe ich vor allen Dingen Beschwörungsformeln. Unsere europäischen Staats- und Regierungschefs halten sehr schöne Reden, Regierungserklärungen. Aber ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir von Beschwörungsformeln übergehen müssen, aus nacktem Eigeninteresse zu konkretem Handeln. Denn schauen Sie mal, als Außenpolitiker muss ich sagen, wir reden jetzt mal im Moment nicht über die Handels- und Wirtschaftspolitik, sondern in der Außenpolitik muss ich sagen, wir sind als Europäer am Ground Zero. Es wird verhandelt, gesprochen über die Zukunft der Ukraine als ein unabhängiges europäisches Nachbarland der Europäischen Union. Wer sitzt da am Tisch? Jedenfalls nicht ein einziger Europäer. Es wird in Sharm el-Sheikh vor längeren Wochen vom amerikanischen Präsidenten der Frieden für Gaza verkündet. Und die europäischen Staats- und Regierungschefs, einschließlich Macron, Merz und andere, sitzen wie so Topfpflanzen in der dritten Reihe. Die dürfen noch nicht mal mit unterschreiben, geschweige denn mitreden. Das nenne ich Ground Zero europäischer Außenpolitik.
Aber wer ist schuld, Herr Ischinger? Ich meine, it takes two to tango, sagen die Amerikaner. Es gehören zwei dazu. Meine Frage ist, hätten sich Helmut Kohl, Helmut Schmidt, hätten sich Mitterrand, Giscard d'Estaing, hätten die sich das überhaupt bieten lassen, was wir da sehen? Dass sie nicht am Tisch sitzen, wenn über Europa verhandelt wird, zum Beispiel um die Ukraine. Dass sie per Handy zugeschaltet werden. Nicht. Hätten diese Staatsmänner sich das gefallen lassen?
Naja, wissen Sie, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, diese Frage musste sich erfreulicherweise ein Helmut Kohl in seiner langen Amtszeit nicht stellen, weil er amerikanische Partner hatte, die ihn tatsächlich wie einen Vertrauten, wie einen Partner behandelten. Aber diese enge Abstimmung, dieses totale Vertrauen, das die Beziehung etwa zwischen einem Helmut Kohl und einem Präsidenten Bush auszeichnete, die ist eben leider aus einer ganzen Reihe von Gründen nicht mehr da. Aber wir wollen alles tun an diesem Wochenende, um tatsächlich sozusagen Vertrauensbildung zu betreiben. Deswegen hoffe ich auch sehr, dass trotz des Budgetstreits, der noch nicht beendet ist in Washington, 50 oder mehr Mitglieder des amerikanischen Kongresses nach München kommen können, weil es natürlich
und darunter, das dürfen Sie nicht verschweigen, immerhin der Außenminister, für mich eben nicht der Demolition Man, sondern das ist der Realpolitiker in dieser Administration. Grönland ist bekanntermaßen nicht überfallen worden, Trump hat zurückgerudert, die Zölle sind nicht gekommen. Wir haben doch mit Marco Rubio, wenn man so will, ein Stück transatlantische Normalität auch wieder in München bei Ihnen am Tisch.
Ich wünsche mir das sehr, dass das so ist. Ich erwarte das auch genauso, wie Sie es formulieren. Man darf nicht unterschätzen, dass Marco Rubio seit Henry Kissinger der erste Außenminister ist, der gleichzeitig auch nationaler Sicherheitsberater ist. Insoweit habe ich jede Erwartung, und dass wir mit ihm eine gute, konstruktive Debatte haben werden.
Wer noch, Herr Ischinger, sind Ihre Stargäste an diesem kommenden Wochenende in München?
In der Tat wird sich sehr, sehr viel um Amerika drehen. Das ist sozusagen the elephant in the room, wie man so schön sagt. Zu den Stars gehört natürlich auch Wang Yi, ranghöchster Außenpolitiker Chinas. Er ist Mitglied des Politbüros und langjähriger chinesischer Außenminister. Ich bin sehr erfreut darüber, dass der indische Außenminister also nicht Modi, der Premierminister, aber der Außenminister Jaishankar, nach München kommt. Und last not least, wenn ich das so sagen darf, ganz viele Vertreter aus dem nahöstlichen Raum. Die arabische Welt ist sehr zahlreich vertreten durch viele Premierminister und Außenminister, Saudi-Arabien, Katar. Der einzige Staat aus der Region, den wir wieder ausgeladen haben, sind Iraner, weil wir der Meinung waren.
Und die Russen.
Die Russen haben wir nicht ausgeladen. Die Russen haben 3 Tage vor der Konferenz 2022 mich angerufen und haben gesagt, wir kommen alle nicht. Obwohl wir monatelang vorher schon Zusagen hatten und alles Mögliche geplant hatten. Wir haben dann ein paar Tage später erfahren, warum sie wohl nicht kommen. Dann ging ja die große Invasion, der Krieg los. Und ich hätte es für erwartbar gehalten, dass irgendwann, was weiß ich, im letzten Jahr oder in diesem Jahr oder in den letzten Wochen die russische Seite entweder unserem Botschafter in Moskau oder die russische Botschaft uns hier mal signalisiert, wir hätten da 2 oder 3 Leute, die eigentlich ganz gerne mal wieder zur Münchner Sicherheit kommen könnte. Kein einziger Mucks, nichts, 0,
Putin war ja schon da in besserer Zeit.
Ja, zu besseren Zeiten. Und wir hatten über die ganzen Jahre bis 2022 jedes Jahr mindestens Sergej Lavrov. Also es hat ja nicht daran gefehlt, dass wir sozusagen die Tür ganz weit aufgemacht haben. Manchmal sind wir dafür kritisiert worden. Klar. Auch der Interimspräsident Medvedev war mehrfach da als Ministerpräsident, als Präsident und so weiter.
Kommt Zelensky?
Natürlich kommt Zelensky und wir werden die Konferenz versuchen zu nutzen, um ein ganz besonderes Augenmerk, einen besonderen Fokus auf die Ukraine zu werfen. Wir verleihen ja jedes Jahr einen Preis, der den Namen des Gründers der Münchner Sicherheitskonferenz Ewald von Kleist. Und den Ewald von Kleist-Preis, den auch mal ein Henry Kissinger bekommen hat und einmal die Vereinten Nationen, den bekommt in diesem Jahr das tapfere ukrainische Volk.
Sie hätten auch einen verdient, Herr Ischinger. Sie gehen auf die 80 zu und sind zurück im Tagesgeschäft, werden das ganze Wochenende diese ganzen Celebrities und die Männer und Frauen dahinter begrüßen, moderieren mit wahrscheinlich wenig Schlaf. Wie schaffen Sie das mit fast 80?
Also erstens mal geht es mir gesundheitlich ganz gut. Zweitens muss ich Ihnen sagen, nachdem ich nicht war über 40 Jahre meines Lebens in der internationalen Politik, in der Diplomatie gearbeitet habe, so spannend war es ja noch nie. Und ich glaube, ich wäre richtig entsetzt, wenn ich jetzt zu Hause auf dem Sofa sitzen müsste und sozusagen die Weltpolitik auf dem Fernsehschirm an mir vorbeigleiten würde. Ich bin ganz begeistert davon, dass ich jetzt tatsächlich nochmal die Gelegenheit habe, da auch ein paar Fragen zu stellen und mitzuwirken, diese Veranstaltung durchzuführen. Aber es wird die letzte sein. Dann müssen andere übernehmen.
Die Abrissbirne wirkt jedenfalls auf den Chef der Veranstaltung wie ein Verjüngungscocktail. Gutes Gelingen. Vielen Dank, Herr Ischinger, dass Sie so kurz vorher noch bei uns waren.
Freue mich, Sie in München wiederzusehen, lieber Steingart.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt's neue Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. Und die Lesehilfe gibt's wie immer aus New York von Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, der Start ins neue Jahr ist am US-Arbeitsmarkt besser gelungen als gedacht. Im Januar sind 130.000 neue Stellen entstanden, mehr als doppelt so viele wie erwartet. Und die Arbeitslosenquote ist leicht auf 4,3% gesunken. Wenn man in die Details schaut, sieht man aber, das ist kein Jobfeuerwerk, sondern eher ein vorsichtiger Aufschwung. Fast alle neuen Jobs kamen aus Gesundheit und sozialer Betreuung, dazu ein Plus im Bau, während etwa beim Bund und in der Finanzbranche Stellen abgebaut wurden. Die Löhne legten mit 0,4% im Monat und 3,7% im Jahr moderat zu. Genug, um den Konsum zu stützen, aber nicht so stark, dass die Notenbank gleich in Panik gerät. Für die Fed heißt das also, eher Ruhe bewahren. Im März wird wohl nichts an der Zinsschraube gedreht, aber für eine erste Zinssenkung im Sommer hat sich die Tür mit diesem Bericht definitiv nicht geschlossen.
Außerdem, Anne, gibt es ja neueste Quartalszahlen auch von McDonald's. Wie sind die ausgefallen?
Ja, McDonald's hat ein richtig starkes Quartal hingelegt. Umsatz und Gewinn lagen klar über den Erwartungen. Die weltweiten Filialen haben im Schnitt fast 6% mehr umgesetzt, in den USA sogar gut 7%. Vor allem dank günstiger Menüaktionen oder so Sonderaktionen wie der Grinch Meal Promo. Spannend ist auch, was dahinter steckt. In Zeiten knapper Budgets holen die Leute sich wieder öfter einen Burger, weil McDonald's über extra Value Meals und Rabatte sehr offensiv auf den Preis setzt. Das bringt die Kundschaft zurück und schafft sogar Luft für große Pläne wie rund 2600 neue Restaurants und ein aufgepepptes Getränke- und Chicken-Angebot in diesem Jahr. Die McDonald's-Aktie ging nach den Zahlen zunächst steil nach oben, dann gab es aber direkt wieder Gewinnmitnahmen, sodass am Ende doch ein kleines Minus nachbörslich stand.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass auch Pop-Superstar Britney Spears alle Rechte an ihrem Musikkatalog verkauft hat. Mit ihrem Debüt Baby One More Time wurde sie mit gerade einmal 16 Jahren weltberühmt. Seit ihrem Durchbruch 1999 veröffentlichte sie 9 Studioalben und zahlreiche Singles. Über 150 Millionen Tonträger hat diese Frau verkauft. Sie ist eine der Großen im internationalen Popzirkus. Ihre Karriere verlief keineswegs glatt, wie alle wissen. Zum Ruhm gab es den ganz normalen Wahnsinn dazu. Paparazzi verfolgten sie, jeder Schritt, jede Krise, jeder Fehler, alles war öffentlich. 2007 erlitt sie einen Zusammenbruch. Sie wurde unter Vormundschaft gestellt. 13 Jahre lang bestimmten ihr Vater und ein Team über ihr Geld, ihre Verträge, ihre medizinischen Entscheidungen. Eine Bewegung, die sich Free Britney-Bewegung nannte, entstand. Sie machte weltweit Druck und 2021 wurde die Vormundschaft endlich aufgehoben. Anfang 2024 erklärte Britney Spears, sie werde niemals in die Musikindustrie zurückkehren. Und bis heute hat sie sich daran auch gehalten. Und jetzt? Jetzt hat die 44-Jährige ihr Lebenswerk selbst monetarisiert, also verkauft. Für rund 200 Millionen Dollar verkaufte sie die Rechte an ihre Musik, an den Verlag Primary Wave. Und Britney ist nicht allein. Bob Dylan hat es schon getan, Shakira, Justin Timberlake, Sting, Tina Turner. Sie alle haben sich von den Rechten an ihren Songs getrennt. Zu Lebzeiten. Bruce Springsteen hat alle seine Songs an Sony verkauft, zum Beispiel für 500 Millionen Dollar. Donnerwetter. Aber warum macht man sowas eigentlich? Ganz simpel. Cash. Und zwar sofort. Statt jahrzehntelang Tantiemen einzunehmen, erhalten die Sänger und die Sängerinnen eine riesige Summe auf einen Schlag. Streaming hat Musik zu einem stabilen Investment gemacht. Das macht's für die Plattenfirmen wiederum so interessant. Das ist ein Geschäft geworden, fast wie Immobilien oder Infrastruktur. Fixed Income nennen das die Investoren. Und jetzt kommt noch die Nachlassfrage dazu. Also bevor die Erben später komplizierte Verträge und Rechte verwalten müssen oder dürfen und das Ganze im Drama endet, wie so häufig, wird zu Lebzeiten einfach Klarheit geschaffen. Nicht der Neffe oder die Cousine entscheiden über das Werk, sondern eine professionelle Plattenfirma. Auch das treibt die Künstler dazu, zu Lebzeiten zu verkaufen. Bei Britney Spears wirkt dieser Verkauf wie mehr als nur ein Geschäft. Ich würde es interpretieren als ein Akt ihrer Selbstbestimmung. Ich wünsche Ihnen, uns allen, einen kraftvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.